Liebe Freunde, wenn ich zu solchen Predigtveranstaltungen unterwegs bin, da habe ich schon seit vielen Jahrzehnten so eine Angewohnheit. Da stellen wir einen Fragekasten auf und jeder, der eine Frage hat, egal worum es sich handelt, kann seine Frage da reinschmeißen, anonym. Und wenn mir was dazu einfällt, beantworte ich die am nächsten Abend, öffentlich. Und früher, da konnte ich mich manchmal vor vielen Fragen von Jugendlichen gar nicht retten. Manchmal haben die 50, 60 Fragen da reingeschmissen, die konnte ich gar nicht alle vorlesen, geschweige denn beantworten. Und selbst wenn den Jugendlichen keine Fragen eingefallen sind, da haben sie wenigstens irgendwelchen Quatsch gefragt. Also warum ist die Banane krumm oder irgend sowas. Und wenn ich am Tage Zeit hatte und mich die Muse küsste, da habe ich da noch einen draufgesetzt, habe ich die Antwort in Form so eines Blödelgedichtes gemacht. Und im Laufe der Zeit habe ich mir so eine kleine Sammlung angeeignet von so Blödelgedichten und habe die auch veröffentlicht, natürlich mit anderen zusammen. Und da will ich mal ein paar Beispiele draus vorlesen. Also zum Beispiel wurde ich gefragt, gibt es Außerirdische? Das habe ich auch schon oft gelesen, es gäbe außerirdische Wesen, doch leider hat die Wissenschaft bis heute es noch nicht geschafft, ihr Dasein wirklich zu beweisen. Egal wie weit ins All wir reisen, es wird nie Lebewesen geben, die irgendwo im Weltall schweben. Denkbar ist nur ein einziger Fall, dass irgendwo im fernen All ein paar Sachsen außerirdisch leben. Denn Sachsen, die gibt es überall. Nächstes Beispiel, da haben wir mal so einen Friseur gehabt, da konnten die Leute sich Strähnen in die Haare färben lassen und so im Vorraum. Und natürlich haben die Jugendlichen mich gefragt. Wann lassen Sie sich endlich eine Strähne färben? Ich habe im Bart und meiner Mähne schon mehr als eine graue Strähne. Wenn ihr das braucht, dann färbt euch nur. Doch meine Strähnen sind Natur. Und aller guten Dinge sind drei. Eine Frage, ihr merkt schon, die ist schon etwas älter. Was hältst du von den Herrn Michael Gorbatschow und Ronald Reagan mit ihrer Politik? Da habe ich geantwortet, Gorbatschow und Reagan, die sollen sich überlegen, dass es für den Frieden gefährlich ist, wenn einer überlegen ist. Der Reagan hört auf Gorbatschow und hört mit den Kreuzmissiles auf. Der Micha geht auf Ronny ein und stampft die SS-20 ein. Der Michael und der Ronald, die treffen sich bei McDonald's. Und dort essen Ronny und Michel ihr Würstchen mit Hammer und Sichel. So vergnügt geht es natürlich nicht bei allen Fragebeantwortungen zu. Und was ich nun beobachtet habe in den letzten Jahren, das ist, dass die Fragen immer weniger werden. Und da frage ich mich natürlich, was ist denn mit einer Jugend los, die keine Fragen mehr stellt? Also das Stellen von Fragen, das ist doch das Vorrecht der jungen Generation. Und eine Jugend, die keine Fragen stellt, die hat doch einen Knacks, die ist doch nicht normal, da stimmt doch irgendwas nicht. Nun ist natürlich das Problem nicht nur alleine das der jungen Leute, die angeblich keine Fragen stellen können, sondern das eigentliche Problem ist ja, wie findet man einen, der die Fragen beantwortet? Und hier sehe ich das eigentliche Problem. Das Problem sind weder die jungen Leute, sondern das sind mehr die Erwachsenen, die nicht fähig sind, die Fragen zu beantworten. Das geht doch schon im Kindesalter los. Bei den kleinen Kindern, da kommt doch eines Tages die unvermeidliche Frage, wo kommen denn eigentlich die kleinen Kinder her? Und schon kommen manche Eltern in Verlegenheit, Vater kriegt eine rote Birne, versteckt sich in seiner Zeitung und sagt, was muss der Mutter fragen, ich habe jetzt keine Zeit. Gehst du in die Küche, fragst die Mama, die rührt angestrengt im Kochtopf rum und sagt, du siehst doch, ich bin hier beschäftigt, habe keine Zeit, frag mal die Oma. Ja, die Oma, die erzählt dann den Quatsch vom Klapperstorch oder sagt, frag mal deinen Vater, da fängst du bei dem wieder von vorne an. Und der sagt, das verstehst du alles noch gar nicht, dazu bist du noch viel zu klein. Das erkläre ich dir alles mal später. Wir gucken uns erstmal gemeinsam das Sandmännchen an. Ja, und auf diese Art und Weise verschaukeln sich manche Menschen mit ihren Fragen bis ins hohe Menschenalter. Da treffen sich zwei Psychiater in einer fremden Stadt, die sind auf so einem Kongress. Und da sagt der eine, ah, guten Tag, Herr Kollege, gut, dass ich Sie treffe. Können Sie mir sagen, wo hier der Weg zum Bahnhof geht? Und da sagt er, nee, das weiß ich nicht, aber ist doch gut, dass wir mal miteinander darüber gesprochen haben. Und als er den nachmittags wieder trifft, da fragt er nur, na, haben Sie eine Lösung für Ihr Problem? Sagt er, nein, habe ich nicht, aber ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Es gab mal einen amerikanischen Film über Probleme der jungen Generation. Und der hatte den Titel, Sie wissen nicht, was Sie tun. Die Hauptrolle, die spielte das Idol der damaligen Jugend, James Dean. Der hatte so eine ganz kratzige Stimme, als ob er so einen Pfund Nägel gefressen hätte. Und der spielte einen reichen jungen Mann, dem seine Eltern jeden Komfort ermöglichen, jeden Wunsch erfüllen, alles tun, um den Jungen glücklich zu machen. Aber von den Fragen, die den Jungen im Inneren beschäftigten, da hatten die keine Ahnung. Und als er mal mit einer solchen Frage rausrückt, es ging übrigens um den Tod, da kommt der Vater mit dieser saublöden Erklärung und Auskunft und sagt, wart ab in 10 Jahren, da siehst du das alles nicht mehr so verbissen. Denkst dann anders drüber und da schreit der Junge, was heißt denn hier in 10 Jahren? Ich brauche die Antwort jetzt. Und da springt er später seinem Vater an die Kehle und rennt raus und verschwindet in seinem Unglück. Diese Filmszene, die ist schon viele Jahrzehnte alt. Aber die spielt sich ja tausendfach in unseren Familien ab, abgesehen vom Schluss. Heute springt kein junger Mann seinem alten Herrn wegen irgend sowas an die Kehle. Heute lassen die jungen Männer ihre Alten ganz cool in der Ecke stehen, weil die einsehen, hat keinen Zweck, den zu fragen. Ich kriege von dem sowieso keine richtige Antwort. Und ich vermute und befürchte, dass das die Erfahrung von vielen Jugendlichen ist, die sie gemacht haben. Mit ihren Eltern oder mit Lehrern, Vorgesetzten und so weiter. Nämlich, der gibt mir keine klare Antwort. Der weicht aus. Und wo dieser Eindruck entsteht, da entsteht Misstrauen. Da ist das Vertrauen zerstört. Da läuft nichts mehr. Dieser heutige Abend, der hat nur ein einziges Ziel. Ich werbe um dein Vertrauen. Nicht um Vertrauen zu irgendwelchen Erwachsenen oder zu mir oder zur Kirche oder sowas. Das ist zwar auch ganz schön, aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht einzig und allein um das Vertrauen zu Jesus. Wenn die Bibel von Vertrauen spricht, da benutzt sie den Ausdruck Glauben. Glauben und Vertrauen, das sind auswechselbare Begriffe. Das ist einem dasselbe. Und an Jesus glauben heißt, dass du dich an ihn rantraust. Dass du ihm was zutraust, dass du ihm vertraust. Die Bibel berichtet, Matthäus Evangelium Kapitel 19, von einem jungen Mann, der sich mitten auf der Straße an Jesus rantraut und ihm eine Frage stellt. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus, Herr, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also heute würde einer vielleicht sagen, was muss ich denn tun, damit mein Leben einen Sinn bekommt? Wie kriege ich ein sinnvolles Leben? Die gleiche Frage nach dem Sinn des Lebens, die ist mal dem amerikanischen Präsidenten Clinton gestellt worden. Und er hat folgende Antwort gegeben. Man muss diesen Sinn nicht eigentlich kennen. Wir sollen uns nur gut fühlen in Bezug auf unser Leben. Also, man wundert sich, wieso ein Mensch, der solchen Schwachsinn von sich gibt, sich jahrelang auf dem amerikanischen Präsidentenstuhl halten konnte. Wenn Jesus jedenfalls gefragt wird nach irgendetwas, da hat er solche Sprechblasen nicht abgelassen, sondern er gibt eine klare, eindeutige Antwort. Jesus antwortete, und er sagte übrigens das Gegenteil von dem, was Clinton gesagt hat. Jesus antwortete, du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote hältst. Welche Gebote denn? Fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sage nichts Unwahres über einen anderen, achte deine Eltern und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Nur das ist eine klare Antwort. Und es ist klar, wir hätten einen Haufen Ärger weniger in unserem Zusammenleben der Völkerfamilie und in unseren eigenen Familien, wenn wir uns nach dieser einfachen und klaren Antwort richten würden. Würden die Menschen zum Beispiel ihr Geschlechtsleben nach dem Gebot Gottes führen und nicht mit gleichgeschlechtlichen oder mit wechselnden Partnern verkehren, dann hätte AIDS keine Chance. Ich habe jetzt so einen Prospekt von der Weltgesundheitsbehörde zu diesem Thema in die Hände bekommen. Da steht Folgendes. Der effektivste Weg, eine HIV-Infektion zu vermeiden, also das heißt auf Deutsch, der sicherste Weg, kein AIDS zu bekommen, besteht darin, keinen Geschlechtsverkehr zu haben oder dass zwei nicht infizierte Partner einander treu sind. Guck mal, das gute alte Wort Treue, über das in den letzten Jahrzehnten nur Blöde gefeixt worden ist und dumme Witze gemacht worden sind und alberne Schauspiele aufgeführt worden sind, das wird auf einmal zum Schlüssel für die Lösung der AIDS-Problematik. Und das hat die Bibel ja schon lange gesagt, was die hier auch sagen. Nämlich Enthaltsamkeit bis zur Ehe und Treue in der Ehe. Und damit ist das Problem gelöst. Würden die Menschen ihr Geschlechtsleben nach dem Gebot Gottes führen und nicht schon als Jugendliche zusammenschlafen, dann gäbe es schon unter Kindern und Jugendlichen nicht so viele Abtreibungen. Würden die Menschen ihr Geschlechtsleben nach dem Gebot Gottes führen und jeder nur mit dem ins Bett steigen, mit dem Partner, mit dem er verheiratet ist, da gäbe es nicht so viel Leid und Streit und Tränen und Kummer und Auseinandersetzungen. Und vor allem gäbe es nicht dieses Heer der Kinder, die nie die Chance haben, in einer normalen Familie aufzuwachsen mit dem Vater und mit einer Mutter. Es wäre eine Erlösung, es wäre eine Wohltat für die Menschen, wenn sie diese einfache Antwort von Jesus akzeptieren würden. Also klarer, einfacher und eindeutiger geht es ja gar nicht. Aber nein, die Menschen denken natürlich immer, sie kommen ohne Gott klar und wüssten alles besser. Und dann wundern sie sich, wenn das schief geht. Und das muss schief gehen. Denn Glück, also das, was wir uns alle wünschen, und was Gott uns ja allen gönnt. Glück, das gibt es nur innerhalb der 10 Gebote. Und jedes Übertreten der Gebote führt keineswegs zum Glück, sondern geradewegs ins Unglück. Gott hat uns die Gebote doch nicht gegeben, damit wir darüber diskutieren, wie wir möglichst gut drumherum kommen, sondern damit wir sie praktizieren, damit wir gut durch das Leben kommen. Wenn du dich nicht an diese einfachen Gebote hältst, da machst du dir es keineswegs einfacher. Du machst alles nur noch komplizierter. Einfacher Gehorsam gegen Gottes Gebot. Das ist die beste Möglichkeit, mit den schwierigsten Problemen des Lebens fertig zu werden. Leben, also wirkliches gutes Leben, zum Beispiel ein gutes Gewissen haben. Das gibt es nur im Rahmen der Gebote Gottes. Alles andere, das ist Selbstbetrug und Illusion. Und weil Gott möchte, dass dein Leben gelingt, da hat er dir nicht nur das Leben geschenkt, sondern eben eine Gebrauchsanleitung beigelegt. Das sind eben die 10 Gebote, die sollst du halten, das genügt. Dem jungen Mann genügt diese Antwort nicht. Der sagt, das ist doch nichts Neues. Na, die Platte, die kenne ich doch schon seit der Konfirmandenstunde. Und überhaupt sagt er, diese Gebote, die habe ich sowieso doch schon immer gehalten. Also, jetzt müsste Jesus eigentlich sagen, also, junger Mann, halten Sie mal die Luft an. Überlegen Sie mal. Ein Menschen, der immer alle Gebote gehalten hat, den gibt es überhaupt nicht. Also wenn Sie hier sowas behaupten, das ist Illusion, da sind Sie ein Übertreiber, ein Fantast, das kann ich gar nicht ernst nehmen. Das ist Unsinn. Aber genau das sagt Jesus nicht. Sondern es steht in der Bibel, Jesus sah ihn streng an und liebte ihn. Der Junge redet Mist und Jesus hat ihn lieb. Kannst du mir mal sagen, wo es das noch irgendwo in der Welt gibt, dass du geliebt wirst, wenn du Unsinn redest, wenn du was Falsches sagst? Man lebt doch zwischen lauter Mimosen, du brauchst doch bloß in deiner Clique, in deiner Klasse, in der Familie, im Gemeindekirchenrat oder wo es auch sei, du brauchst doch bloß irgendeinen falschen Ton zu sagen. Und schon schnappt irgendjemand ein und die Beziehung ist kaputt und der Ofen ist aus. Du wirst kritisiert oder möglicherweise rausgeschmissen, geschnitten. Außer bei Jesus. Der reagiert nicht so. Der liebt dich auch dann, wenn du mal Unsinn redest. Und der fährt dir nicht gleich über den Mund, wenn du den mal ein bisschen vollgenommen hast. Der liebt uns so, wie wir sind. Und wir sind mies. Und selbst dann, wenn wir uns für besonders gut halten, sind wir immer noch mies. Und das merkt der junge Mann schließlich auch. Denn obwohl er gerade behauptet hat, er hätte ja alle Gebote schon immer gehalten, also er wäre sozusagen vollkommen, da stellt er doch die Frage, na was fehlt mir denn noch? Von außen gesehen fehlt ihm eigentlich nichts. Der ist reich, der hat alles, was er zum Leben braucht. Der hat jede Art von Luxus und Komfort und Überfluss. Der hat es nicht nötig, stinkige drehte Zigaretten zu rauchen und farbenfrohe Filzhosen aus dem Otto-Katalog zu bestellen. Der kauft seine modischen Thermohosen irgendeiner teuren Boutique, trägt nur Anzüge von Boss, raucht nur Camel und was weiß ich, trinkt nur die teuersten Whisky-Sorten, aber der Whisky und die Partys und das ganze teure Zeug hängt dem schon längst zum Hals raus. Materiell fehlt dem nichts. Aber das ist es ja eben gerade. Dass er merkt, materieller Reichtum, das ist noch nicht die Sinnerfüllung des Lebens. Ein hochgestellter und gutgestellter DDR-Bürger, der hat einmal am Ende seines Lebens gesagt, ich gestehe, ich habe keine Hoffnung. Ich sehe, wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt uns als letzter Gesellschafter das Nichts gegenüber. Ihr ahnt nicht, wer diese nihilistische Äußerung getan hat. Das war Bert Brecht, einer der bedeutendsten Dichter deutscher Zunge. Der Mann hatte Weltruhm, der hatte Privilegien, der hatte Reichtum, der bewohnte eines der schönen Wassergrundstücke der DDR und sagte am Ende des Lebens, ich habe keine Hoffnung, ich stehe dem Nichts gegenüber. Ich merke, dass bei vielen Intellektuellen und anderen genau die gleiche Haltung auch heute noch zu finden ist. Reich Ranitzky, hier dieser Literaturpapst, der sagt, Altwerden ist ein Massaker, ich sehe das Nichts immer näher auf mich zukommen. Oder der Filmmensch, der Woody Allen, der sagt, das wahre Bild allen menschlichen Lebens ist ein alles verschlingendes Toilettenrohr. Ich bin sterblich und eines Tages wird alles das Klo runterrauschen. Ich, meine Eltern, unsere Wohnung, die Nachbarn, einfach alles. Und den Gipfel von allem, den hat sich der Dirk Bach geleistet. Der hat sich gewünscht, dass sein Lebensmotto einmal auf seinem Grabstein draufsteht. Und das Lebensmotto heißt Arbeit, Sex und Essen. Das ist ein Motto, was für jeden Ackergaul gilt, aber doch nicht für einen Menschen. Der Materialismus, der ist keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Nicht alle alten Männer in der DDR haben so gedacht und haben so gelebt wie der Bert Brecht. Als mein Vater weit über 80 war, habe ich den oft besucht. Da komme ich eines Tages zu ihm hin, da lag er im Bett. Ja, und da war es irgendwie klar, das war sein letzter Tag. Da habe ich mich an sein Bett gesetzt und in den letzten Stunden nun bei ihm verbracht. Und dann kommt so ein Moment, den kann man schwer beschreiben, aber das ist so, du spürst, jetzt tritt der Tod ins Zimmer. Der Vater stirbt, was mache ich jetzt? Na, da habe ich seine Bibel genommen, aus der er ein Leben lang gelebt und gelehrt hat, habe den Römerbrief aufgeschlagen und habe ihm vorgelesen, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, weder Hohes noch Tiefes, weder Tod noch Leben und so weiter. Und während ich diesen Triumphgesang der Liebe Gottes gelesen habe, laut, ist mein Vater gestorben. Und der ist doch nicht ins Nichts reingeflogen, der ist in die Arme von Jesus gegangen. Ich weiß nicht, wie der Bert Brecht gestorben ist. Aber ich möchte mal wissen, wie du aus diesem Leben gehen willst, wenn du dein Leben nur auf eine materielle Grundlage aufbaust. Der Materialismus, ich sage das nochmal, ist keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wir im Osten, wo ich herkomme, wir haben 40 Jahre lang so die primitive Spielart des Materialismus mitgemacht. Seit der Wende sind wir nun voll auf der westlichen Spielart abgefahren. Ich habe zum Beispiel aus wohlunterrichteten Bäckerkreisen gehört, in der Bundesrepublik Deutschland, da gibt es 360 Brotsorten. Du kannst jeden Tag eine andere Brotsorte essen. Du kannst dir den Wanst vollschlagen mit den herrlichsten Gourmet-Köstlichkeiten. Aber deine Seele wird dabei verhungern. Immer mehr Menschen heute, Wohlstandskinder, die in der Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen sind, die merken das, dass sie durch die Erfüllung ihrer materiellen Wünsche noch nicht den Sinn des Lebens haben. Viele haben ja Krippenplatz, Studienplatz, manche haben sogar einen Arbeitsplatz. Viele haben alles, was man zum Leben braucht, vor allem alles, was man nicht braucht. Ich meine, guckt euch doch mal zu Hause in euren Stuben um, wie das da aussieht. Unsere Wohnungen sind doch vollgestopft mit Gelümpe, was kein Mensch jemals im Leben wieder benötigt. Na, ich will euch ja nicht zu nahe treten, ich nehme mal mich als Beispiel. Also ich zum Beispiel, ich habe eine Leuchtermacke. Eine Leuchtermacke. Ich sammle Leuchter. Also nicht aus Glas oder Holz oder solchen Kitsch, sondern die müssen mindestens 100 Jahre alt sein und aus Messing. So. Und da habe ich zu Hause einen Tisch, so einen kleinen, da stehen schon mal 25 Leuchter drauf. Und dann noch verschieden im Zimmer mit verteilt. Also wenn ich die am Heiligabend alle anzünde, dann sieht es bei mir zu Hause im Wohnzimmer aus wie in der Geburtsgrotte von Bethlehem. Ich meine, sagen wir mal, 3 Leuchter würden ja auch genügen. Nee, ich habe über 30. Es ist Luxus, es ist Überfluss. Es ist mehr, als der Mensch nötig hat. Und so haben wir alle viel mehr, oder die meisten von uns viel mehr, als wir wirklich brauchen. Und trotzdem haben heute Millionen Menschen in sich eine ungeheure Sehnsucht nach irgendwas und wissen nicht genau, was es ist. Und deshalb stellen heute Millionen Menschen genau die gleiche Frage, wie damals der junge Mann an Jesus gestellt hat. Nämlich, ich hab doch alles. Was fehlt mir denn noch? Jetzt kommt die Antwort von Jesus. Die ist ganz einfach. Der sagt nämlich, ich fehle dir. Ich will euch die Antwort mal vorlesen. Jesus antwortete, wenn du wirklich das ewige Leben haben willst, dann verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen, dann komm und folge mir nach. Das ist das, was dir fehlt. Ich fehle dir, meint Jesus. Jesus, der ist die Schlüssel zur Frage nach dem Sinn des Lebens. Diese Antwort, die ist unkompliziert, die ist unmissverständlich und unbequem. Aber die bequemen Antworten, die sind ja meistens sowieso nicht viel wert. Die Antworten, die Jesus gibt, die sind nie bequem. Aber die sind oft verblüffend einfach. Jedenfalls sind es Antworten, mit denen man leben kann, wenn man will. Der junge Mann sucht ein Leben voll Sinn, das wert ist, gelebt zu werden. Und Jesus sagt, das kannst du haben. Noch in diesem Augenblick kannst du es haben. Jeder kann es haben, wenn er will, wenn er mir nachfolgt. Aber der junge Mann, der will nicht. Der dreht sich auf dem Absatz rum und lässt Jesus stehen. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er war sehr reich. Der will nicht auf sein Reichtum verzichten. Der will nicht alles auf die eine Karte Jesus setzen. Der will nicht verzichten. Der will die teuren Abende in der Kneipe, in der Stadt, der will das tolle Leben haben. Und mit dieser Entscheidung gibt er zu, dass ihm nicht nur etwas fehlt, sondern überhaupt alles. Es fehlt ihm nämlich die Liebe. Ihm fehlt die Liebe zu Gott, denn er ist nicht bereit, Jesus zu folgen. Ihm fehlt die Liebe zum Nächsten, denn er ist nicht bereit, sein Reichtum mit dem Nächsten zu teilen. Und weil er dazu nicht bereit ist, da ist diesem Mann überhaupt nicht zu helfen. Jesus entlarvt diesen frommen, netten, adretten, freundlichen jungen Mann als einen reinen Egoisten und Götzendiener. Ich meine, stellt euch doch mal vor, was das für einer gewesen ist. Der sagt, er hatte alle Gebote gehalten, der hatte in Religion der Eins, der war ein Humanist, wie er im Buche steht. Aber hier im Buch der Bücher, der Bibel, da steht ja nicht, du kommst in den Himmel, wenn du ein Humanist bist, sondern wenn du ein Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst. Dem war ein Leben mit Geld wichtiger als ein Leben mit Gott. Und die Erfüllung seiner Wünsche, die wurde zur Falle für seine Seele. Und der Besitz dieses Mannes, der besaß ihn so sehr, dass er seine eigene Seele nicht mehr besaß. Der weiß zwar, was ihm alles gehört, aber er weiß nicht, wem er gehört und Jesus will er nicht gehören. Und als der fort ist, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, die dabei stehen, also eins kann ich euch sagen, ein Reicher hat es sehr schwer, zu Gott zu kommen. Ein Reicher hat es schwer. Das ist so ein richtig typischer Satz von Jesus. Das habe ich noch nie von jemand anderem so gehört oder gelesen. Im Gegenteil, alle Welt ist doch da genau der gegenteiligen Meinung. Alle Leute, ich eingeschlossen, denken doch meistens, nur die Reichen, die haben es leicht. Also wenn ich im Urlaub sehe, was manche für Yachten haben und für Grundstücke und für Geld und Möglichkeiten. Also ich muss schon sagen, ich denke da manchmal, wenn ich einen Teil von denen ihrer Knete hätte, da wäre manches in meinem Leben leichter. Das bestreitet Jesus ja gar nicht, dass vieles im Leben leichter ist, wenn man Geld hat. Er verurteilt auch den Reichtum nicht. Aber Jesus behauptet, um zu Gott zu kommen, da nützt der Reichtum überhaupt nichts, sondern ist im Gegenteil einer der schwersten Hinderungsgründe. Wir im Osten haben das ja ganz deutlich gemerkt. Solange wir alle unter der Knute des Kommunismus gelebt haben, waren wir alle gleich arm. Gut. Aber seit bei uns der Mammon herrscht, da werden, je voller die Kaufhallen sind, die Kirchen, immer leerer. Um zu Gott zu kommen, nützt das Geld gar nichts. Jesus sagt am Ende, eher lässt sich ein dickes Abschleppseil in ein Nadelöhr einfädeln, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Mit anderen Worten, praktisch geht es überhaupt nicht. Und da fragen seine Jünger, die dabei stehen, nun Jesus entsetzt, ja, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie ernst an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Ob du dein Herz an 100.000 Euro oder 100 Euro hängst, ob du reich bist oder reich werden willst, ob du eine Beziehung, deine Firma, dein Geld und was weiß ich, höher einschätzt als Gott, das spielt im Prinzip überhaupt keine Rolle, denn du übertrittst in jedem Falle dabei das erste Gebot. Und das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, es soll nichts in der Welt geben, was dir als Konkurrenz wichtiger ist als ich. Verstehst du, das geht also gar nicht um die Frage, wie viel Geld du hast und ob du reich bist, sondern wie viel Vertrauen du zu Gott hast. Du kannst doch materiell so reich sein, wie du willst. Selbst wenn du alles hast, Jesus sagt, was nützt denn das einem Menschen, wenn er alles hat und die Welt kontrollieren kann und nimmt Schaden an seiner Seele? Wenn Jesus von dem jungen Mann verlangt hat, der soll seinen ganzen Besitz verkaufen, dann heißt das nicht, dass er von dir dasselbe verlangt. Also Jesus verlangt nicht von dir, dass du jetzt losgehst, deine sämtlichen Klamotten im An- und Verkauf verhökerst und ab dann nackt in deiner leeren Bude sitzt. Was Jesus von dir verlangt, von jedem verlangt, das ist, komm und folge mir nach. Und das gilt für alle, für Arme und für Reiche, für Top-Manager und für Hartz-IV-Empfänger. Damals und heute. Und wovon du dich trennen musst, wenn du mit Jesus gehen willst, das ist bei dir vielleicht was ganz anderes. Nicht deine Geldgier, sondern deine Geltungssucht. Oder der Geschlechtspartner, der nicht in dein Leben reingehört. Oder deine Familie oder deine falschen Freunde. Oder dass du endlich mal die Finger von der Flasche lässt. Was weiß ich denn, was dein Problem ist? Aber Jesus wusste, was das Problem des jungen Mannes war. Dessen Problem war das Materielle, das Geld. Und als dem der Vorschlag von Jesus nicht passt, fängt Jesus nicht an, mit dem zu feilschen. Als der sich rumdreht, da ruft Jesus nicht ihm hinterher und sagt, junger Mann, bleiben Sie mal stehen, ich habe ein bisschen scharf gepredigt, jetzt bitte um Verzeihung, also ich habe da übertrieben. Ich meine natürlich nicht alles verkaufen, sondern sagen wir mal ein bisschen was oder 50% oder so. Ach Leute, so hat doch Jesus nie gefeilscht. Der verlangt 100% und da ist er auch mit 99 nicht zufrieden. Jesus ist kein Weichei. Der stellt eine radikale Forderung. Und wer darauf nicht eingeht, den lässt Jesus gehen. Da ist Jesus knallhart. Für solche Menschen hat Jesus keine Verwendung und keinen Trost. Der junge Mann, so heißt es hier, ging traurig weg. Und Jesus hat für ihn kein einziges Trostwort. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus hat so viele Menschen getröstet. Einem Vater, dem das Kind gestorben war, hat er gesagt, glaube nur. Und er hat ihm wieder Mut gegeben. Einer Frau, die ihr Leben bereute, hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und er gab ihr eine neue Chance. Einem Verbrecher, einem Terroristen, der neben ihm am Kreuz hing, hat er in der letzten Minute noch vergeben und gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und wenn wir jetzt hier zusammensitzen würden in einer Gesprächsrunde, da könnten viele von euch aufstehen, gerade von den Älteren, und mal erzählen, wie Gott sie im Leben getröstet hat. Hier ist mal ein Mensch, für den Jesus keinen Trost hat. Obwohl er ihn ja lieb hatte, das steht ja ausdrücklich da. Er wollte ihn ja beschenken, er wollte ihm das ewige Leben schenken, das ist ja das Beste, was es gibt. Er hatte ihn aufgefordert, ihm nachzufolgen, das ist ja die einzige Möglichkeit, wie man das ewige Leben bekommen kann. Aber der junge Mann hatte abgelehnt und damit ist das Gespräch zu Ende. Es fällt kein weiteres Wort mehr. Als der junge Mann geht, hat er die volle Antwort auf die Frage, die er gestellt hat. Wie kriege ich ewiges Leben? Und Jesus sagt, folge mir nach. Aber diese Antwort akzeptiert er nicht. Der Mann war ja an der richtigen Adresse, nämlich bei Jesus. Der hat die richtige Frage gestellt, die Frage nach dem ewigen Leben. Er bekam die richtige Antwort, nämlich folge mir nach. Aber er traf die falsche Entscheidung. Und langsam geht der junge Mann davon, und er ahnt, dass er die große Chance seines Lebens vertan hat. Ja, und deshalb ist er eben traurig. Und Jesus sieht ihm nach, wie der mit hängenden Schultern davongeht. Der sieht ihm die Traurigkeit von hinten an. Aber er kann ihm jetzt nicht mehr helfen. Für Menschen, die Jesus ablehnen, gibt es keine Hilfe und keinen Trost. Nach so einem Predigtabend, da kam ein junges Mädchen zu mir, die sagt, das habe ich jetzt alles verstanden, ich möchte Christ werden. Ich sage, gut, komm, setz dich mal mit her, erzähl mal von dir, wer bist denn du und so weiter. Hat sie aus ihrem Leben erzählt. Und auf einmal kam sie mit ihrem Problem raus. Und sagt, ich habe einen Freund, der ist kein Christ. Und mir ist jetzt klar geworden, also wenn ich Jesus nachfolgen will, dann muss ich mich von dem trennen. Das war so ihr Problem. Und nun stand sie vor der Wahl, Jesus oder der Junge. Und sie entschied sich für den Jungen. Und als die den Mittelgang der Kirche rausging, da konnte ich der von hinten ansehen, wie traurig sie war über ihre falsche Entscheidung. Aber ich konnte ihr nicht mehr helfen. Und ich kann überhaupt keinem mehr helfen, der Jesus ablehnt. Und ich meine damit nicht nur Nicht-Christen, die eiskalt sagen, mit eurem Jesus wollen wir nichts zu tun haben, sondern ich meine auch die Christen, die zwar mit Jesus leben, aber die ständig fragen, was fehlt mir denn noch? Es gibt Christen, die geben sich Mühe, die Gebote zu halten. Die gehen zum Gottesdienst, die geben den 10. Teil ihrer Einkünfte für die Sache Gottes. Aber das alles genügt denen noch nicht. Die brauchen noch eine besondere Taufe und noch eine besondere Wassermenge und ein besonders religiöses Erlebnis und ein besonders religiöses Gefühl. Die suchen nach einer Religion für Fortgeschrittene. Aber das gibt's nicht. Wenn du mit Jesus nicht zufrieden bist, da gibt es für dich keine weiteren Möglichkeiten. Also mehr als Jesus gibt es nicht. Für den reichen jungen Mann gab es auch nur Jesus oder nicht Jesus. Und der entschied sich nicht für Jesus. Und die Frage ist, wofür du dich entscheidest? Diese Geschichte aus der Bibel, die hat ja kein Happy End. Aber deine Lebensgeschichte, die ist ja noch nicht zu Ende. Die schreibst du ja, auch heute Abend. Und wenn du zu Jesus kommst und ihm nachfolgst, dann hättest du ja eine Geschichte mit einem Happy End. Wer das will, den lade ich ein, jetzt mit mir ein Gebet zu sprechen. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.